Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Bettina Köster ganz herzlich willkommen. Wir sind im Luzernenhof heute zu Gast, und zwar im Kuhstall, genauer gesagt. Und der Luzernenhof, der ist in Buggingen, das liegt circa 30 Minuten südlich von Freiburg. Und um mich herum stehen jetzt gerade keine Kühe, weil die sind auf der Weide im Sommer, sondern hier wird Knoblauch getrocknet. Also hier sieht man einige Kisten, wo Knoblauch liegt, gestapelt. Und im Hof sieht man auch noch Bäume, zum Beispiel Kirschbäume, die gerade als frische Pflanzen angeliefert wurden. Hier sind natürlich jede Menge Geräte, landwirtschaftliche Geräte, die im Hof stehen. Und ich kann sogar ein paar Schweine erspähen da hinten, die sich gerade so ein bisschen hingelegt haben nach ihrem Morgenfrühstück wahrscheinlich. Hier bin ich mit meinen Gästen im Kuhstall. Das heißt, bei mir sind Johannes Suppenkemper. Er ist leitender Landwirt hier am Hof. Und Nick von Andrian ist hier. Er ist Mitarbeiter unter anderem. Und wir haben auch eine Kundin bzw. Mitglied hier des Vereins, Katrin von Weber. Erstmal herzlich willkommen Ihnen hier und Dankeschön, Herr von Suppenkemper, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Der Hof, zu dem der Kuhstall hier gehört, ist insofern etwas Besonderes, weil hier ganz anders gewirtschaftet wird als auf einem konventionellen Hof. Solidarische Landwirtschaft ist das Schlüsselwort, und das heißt, die MitarbeiterInnen und die Kunden bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, die teilen sich Risiken und Chancen. Und wie das genau funktioniert, das wollen wir in den kommenden 1,5 Stunden vorstellen. Und dafür schauen wir uns auch den Hof genauer an, und wir wollen darüber sprechen, was gut klappt und was vielleicht auch noch ausbaufähig ist. Wenn Ihnen im Laufe der Sendung Fragen dazu einfallen oder vielleicht haben Sie selber sogar eine solidarische Landwirtschaft und haben Erfahrungen gesammelt als Mitglied dort oder Sie betreiben die selber, rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64, oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir uns bei Ihnen zurückmelden. Und wir werden dann im Laufe der Sendung alle Ihre Fragen und Anmerkungen sammeln und hier vorstellen. Gemeinsam planen, die Ernte teilen, wie solidarische Landwirtschaft funktioniert, ist unser Thema heute. Johannes Suppenkemper, seit 2012 leiten Sie hier gemeinsam mit Ihrer Frau und Ihrem Bruder den Hof. Vielleicht erklären Sie uns erstmal am Anfang, was heißt solidarische Landwirtschaft?
Solidarische Landwirtschaft ist dreierlei. Zum einen sind die Mitglieder solidarisch mit dem Hof. Sie sind aber auch untereinander solidarisch, indem reichere Haushalte ärmere Haushalte unterstützen. Und sie sind solidarisch gegenüber der Natur, weil wir durch diese Mitgliedsbeiträge überhaupt erst in der Lage sind, eine Landwirtschaft zu betreiben, die sonst auf dem freien Markt gar nicht mehr möglich wäre.
Das heißt, wir haben im Moment, ich habe mir das hier aufgeschrieben, 32 Hektar Land haben Sie, 2,7 Hektar für Gemüseanbau, 15 Kühe, knapp 200 Familien sind Ihre Mitglieder. Welchen Einfluss haben die denn darauf? Sie haben gesagt, sie unterstützen sich gegenseitig. Welchen Einfluss haben Sie darauf, was denn gesät wird, was gepflanzt wird, was geerntet wird?
Die Mitglieder haben nicht direkt Einfluss, aber indirekt haben sie Einfluss, weil sie doch versuchen, das ganze Jahr von unseren Lebensmitteln zu essen. Und sie möchten divers kochen, verschiedenste Produkte angeboten bekommen. Und das bedeutet dann für uns auch, dass wir maximal vielfältig produzieren. Das heißt, wir haben Kühe und wir haben Milchprodukte, jede Menge, eine Hofkäserei. Wir haben auch eine große Artenvielfalt beim Gemüse und auch eine große Vielfalt beim Getreide. Und dann kommt das Fleisch noch hinzu und Apfelsaft und Honig und so. Also das ist eigentlich der Auftrag, den die Mitglieder an uns richten, dass sie das ganze Jahr über gut versorgt sein wollen. Und wir versuchen, das möglich zu machen und nehmen natürlich dann auch Anregungen an. Aber wie das konkret funktioniert im Anbau dann, darüber entscheiden zuletzt dann wir, weil wir es auch umsetzen müssen.
Katrin von Weber, Sie sind Mitglied hier in der solidarischen Landwirtschaft. Erklären Sie uns vielleicht mal, wie läuft das für Sie ganz praktisch? Also wenn Sie Ihre Gemüsetasche, also es sind hier eher Taschen, keine Kisten, die hier zusammenkommen, wenn Sie die einmal in der Woche abholen, haben Sie die vorher vorbestellt? Wann können Sie sich das aussuchen?
Also in der Umsetzung ist es so, dass ich spätestens Dienstagabend online in eine Liste eintrage, was ich haben möchte an Gemüse, Milchprodukten und wenn eine Fleischliste gibt, auch in die Fleischliste. Und dann hole ich mir donnerstags alles ab. Wieg mir das an der Waage im Packraum ab und nehme meine Taschen und gehe wieder. Und von der Bezahlung ist so, dass ich mich einmal im Jahr drauf festlege, was mein Monatsbeitrag ist. Und dann habe ich so unterm Jahr gar nichts mehr damit zu tun, weil das dann einfach ein Dauerauftrag ist.
Das heißt, Sie legen das selber fest, was Sie bezahlen?
Also wir haben einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung. Da gibt es im Vorfeld eine Orientierung für jeden Haushalt, wo er so liegt in dem, was er abnimmt. Und dann legt man sich fest, anhand von dem eigenen Einkommen, was man so hat, dann einen Anteil davon, quasi einen Tag im Jahr, im Monat arbeite ich quasi für die Lebensmittel. Und das ist dann so grob mein Beitrag für den Hof.
Und bei Ihnen ist das dann eine Familie oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wer lebt davon?
Also meine Familie sind mein Mann und ich und noch drei Kinder.
Okay, genau. Das heißt, bei Ihnen wird dann auch regelmäßig gekocht?
Ja, das genau, wird regelmäßig gekocht und das war so schon auch durchaus die Herausforderung am Anfang. Ich schon immer Bio wollte, aber es war mir nicht ganz klar, dass im Winter einfach das Gemüse doch Wintergemüse ist und im Sommer sehr viel bunter noch. Aber bin jetzt eine Weile dabei und ich würde sagen, ich habe gut reingefunden.
Mhm. Okay, Herr Suppenkämper, vielleicht erklären Sie uns noch mal. Jetzt haben wir gehört, dass fünfköpfige Familie. Was muss denn vielleicht, sagen wir mal, einfach eine vierköpfige Familie mit mittlerem Einkommen? Was muss die bezahlen? Wonach errechnet sich das?
Also wir haben diese knappen 200 Haushalte, die bei uns bestellen können. Und weil es ein Bestellsystem ist, ist es sehr, sehr unterschiedlich, was dann auch individuell bezahlt wird. Und wir geben tatsächlich nur Anhaltspunkte, an die man sich anlehnen kann, wenn man dann in diese Bieteverfahren reinkommt. Wenn man jetzt da aber eine vierköpfige Familie nehmen würde, dann ist man vermutlich so bei 250 bis 300 Euro im Monat, was angemessen wäre, damit man in etwa diese Solidarität untereinander auch aufrechterhalten kann.
Und was ist dann dabei? Also, dass wir da einfach auch mal eine Vorstellung haben, wie viel Milch, wie viel Gemüse, wie viel Fleisch, wie viel Käse?
Naja, das hängt dann letztendlich von denjenigen ab, die das dann verkochen. Und wenn sie noch die Kapazität haben, was ja selten ist, dass sie zu Hause noch viel kochen können, dann könnten sie theoretisch dreimal sieben Mahlzeiten in der Woche hiervon kochen. Aber praktisch sieht es natürlich anders aus in unserer Gesellschaft. Ich schätze, dass im Schnitt die Hälfte vom den Lebensmittelbedarf unserer Mitglieder über den Luzernhof bezogen wird und die andere Hälfte anderweitig über Supermärkte oder Wochenmärkte oder so eingekauft wird. Wir wünschen uns natürlich, dass die Kunden maximal viel von uns nehmen. Und da sind auch manche richtig gut dabei und gehen mit sehr, sehr großen Körben nach Hause und nehmen ausschließlich unsere Milchprodukte, ausschließlich unser Fleisch, ausschließlich unser Mehl und unser Gemüse. Aber das sind wenige. Die meisten eben, wie gesagt, schätze ich, ist es 50%, was sie vom Hof beziehen.
Ist das bei Ihnen auch so, Frau von Weber, auch 50% oder würden Sie sagen mehr?
Also ich würde sagen, es ist mehr, aber jetzt sowas wie Obst zum Beispiel ist, einmal im Jahr haben wir die Äpfel für eine gewisse Zeit, aber das ist was, Obst haben wir ja am Hof so nicht, das kaufe ich einfach zu. Aber ich finde, durch diese Zeit, wo man sich jetzt, wo man es kennengelernt hat, die Produkte, beispielsweise die Milch, da will ich gar keine andere Milch. Also wenn ich im Urlaub fahre mit meinen Kindern, oder wir als Familie, dann ist spätestens am zweiten Tag bleibt das Müsli liegen, weil die Milch einfach nicht schmeckt. Und dann so. Und dann wird der Kaffee schwarz getrunken, weil die Milch anders ist. So.
Okay, also Sie sind schon überzeugt auch von der Qualität. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen so eine Idee davon bekommen, wie das hier funktioniert. Und Eva-Maria Götz, die war gestern auch noch mal richtig hier unterwegs, war morgens um 7 schon beim Melken mit dabei und war dann auch auf dem Feld bei Magdalena Suppenkemper auch mit.
Ganz genau. Magdalena Suppenkemper ist die Chefin hier auf dem Luzernenhof. Und mit ihr und einer Gruppe von Mitarbeitern bin ich gestern Morgen um 7 Uhr rausgefahren, hin zur Kuhherde und zu den Feldern. Und das hörte sich dann so an.
Morgen, Mädels. Aufstehen. Morgen, Japan. Morgen, Josephine.
Genau, wir hier alle Kühe haben hier Namen, werden mit Namen morgens begrüßt, bevor sie dann gemolken werden. Wenn man sich das so vorstellt, hier ist natürlich sehr viel Landwirtschaft in der Gegend. Es gibt viel Weinbau, es gibt Weizen, es gibt Mais, es gibt Spargel und Erdbeeren. Das sind alles große Felder, so ein bisschen Monokulturen. Die Parzelle, die vom Luzernenhof bewirtschaftet wird, sieht anders aus. Da gibt es halt die Weiden für die Kuhherde. 15 bis 17 Tiere stehen da im Moment. Es gibt Gemüse, es gibt auch Blumen. Das ist viel kleinteiliger und unterscheidet sich dadurch schon von den Feldern nebenan. Und Magdalena Suppenkemper hat mir das so erklärt.
Das ist jetzt sozusagen, das ist unsere Insel. Auf dieser Fläche laufen die Kühe und das Gemüse in einer Fruchtfolge. Also das bedeutet, wir haben keinen externen Dünger. Den Dünger, den wir brauchen, oder den Input, den wir brauchen für unser Gemüse, das kommt nur durch diese Fruchtfolge mit den Kühen. 7 Jahresfruchtfolge, 5 Jahre Kleegras und 2 Jahre Gemüse. Das hört sich nicht besonders an, aber wenn ich sage, ich produziere eine relevante Menge Nahrungsmittel für 500 Personen und ich habe keinen externen Dünger in einem geschlossenen Nährstoffkreislauf. Das ist so, als würde ich sagen, und da hinten grasen unsere Einhörner. Das ist wirklich besonders.
Ja, alles bezieht sich auf alles auf dem Luzernenhof. Alles ist in einem genau geplanten Kreislauf. Auch die Kühe sind Teil davon.
Die machen genügend Dünger für alle Böden und dadurch, dass ich Kleegras für die anbaue, um die zu füttern, das sozusagen belebt den Boden auch. Also nicht nur das, was die wieder hergeben, sondern auch, was sie brauchen, regeneriert den Boden.
Das ist eine kleine Herde. Die werden auch anders gehalten als Kühe auf anderen Höfen. Es sind keine Hochleistungsmilchkühe, sondern es kommt den Suppenkempers und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf andere Dinge an.
Meine Zuchtziele sind, ich möchte, dass sie sich aus Grundfutter ernähren können. Das bedeutet aus Gras und Grasprodukten. Also ich möchte nicht Getreide, Mais oder Soja in die füttern müssen. Ich möchte, dass die klimaresilient sind, dass sie Hitze aushalten, dass sie in der Lage sind, draußen zu weiden. Ich möchte, dass die einen Fleischansatz haben, der mir das möglich macht, die auch noch als Fleisch in den Kreislauf zurückzugeben. Ich möchte, dass die das Raufutter auf eine Weise verdauen, dass sie mir einen guten Mist geben, dass ich einen guten Dünger habe. Und dafür geben sie mir noch ein bisschen Milch. Das ist ein großes Geschenk.
Genau, dieses Geschenk, das hat man auch gerade gehört, die Melkmaschine, da waren die Kühe gestern, wurden gerade gemolken, als wir uns unterhalten haben. Und genauso wie die Kühe in dieser Folge sind, ist es auch das Gemüse auf dem Feld.
Im ersten Teil kommen die Starkzehrer sozusagen, Kohl, Gemüse, was lange steht, tatata, das kommt, ist den ganzen Winter über. Und jetzt ist es sozusagen schon ein Jahr alt, jetzt kommen die Kulturen, die ein kurzes Zeitfenster haben. Also alle Kräuter, Salate, Kohlrabi, Fenchel hatte ich im Frühjahr. Und dann wandern wir hier weiter und das haben wir jetzt dieses Frühjahr erst umgebrochen. Wo der Kürbis steht, dahinter ist jetzt die neue Kohlpflanzung, die wir dann erst anfangen werden, im Frühjahr 26 zu ernten.
Also man hört, wie groß das Angebot ist oder wie weit gefächert das Angebot ist. Und hier, wie überall in unseren Landschaften, gibt es auch solche weißen Plastiktunnel, in denen auch Gemüse angebaut wird. Hier gab es gestern Bohnen zu sehen und Gurken, Zucchini und Blumen. Und auch das hat seinen Grund.
Die Kulturen stehen in einem gemulchten Beet. Das heißt, wir haben hier einen Heumulch drauf. Der bedeckt die Erde, ist ein Dünger, schützt vor Wasserverlust und ist natürlich ein Lebensraum für viele Kleinstlebewesen, die ich brauche, die Teil von meinem Pflanzenschutz sind. In jedem Beet vorne dran sind Blumen gepflanzt mit offenen Blüten. Das ist wichtig erstens für die Bestäuber und zum anderen brauche ich viele Tiere, die für mich die Schädlinge fressen, sind die adulten Tiere angewiesen auf Nektar. Und die kommen natürlich, wenn hier erstens ein schönes Futterangebot ist und dann zweitens auch eine schöne Kinderstube ist.
Also auch die Insekten sind mit einbezogen in die Arbeit auf dem Luzernenhof. Ja, die Kühe sind mittlerweile gemolken und gefüttert und sind wieder auf der Weide, aber es gibt noch andere Arbeit, weil es werden ja hier keine Spritzmittel verwendet. Das bedeutet, es muss Unkraut gejätet werden.
Wenn man jetzt dort sieht, Juko und Kasper sind am Hacken, Johannes fährt mit Mika den GT, um ihr das Hacken mit der Maschine zu zeigen. Das sind, ja, wie soll ich sagen, wir sind ein Ort, wo einfach auch Menschen sich aufhalten und gemeinsam arbeiten. Und das gibt's nur in dieser Art der Landwirtschaft. Wenn ich kein Gift benutzen will, dann muss ich es halt mit den Fingern machen. Und wenn ich keine schweren Maschinen benutzen will, dann muss ich halt auf den Knien darüber gehen. Und dafür braucht man die Menschen.
Ja, vom Feld zurück hier wieder in den Kuhstall. Nick von Andrian steht neben mir. Auch sie arbeiten hier einmal die Woche. Man muss dazu sagen, hier gibt's ganz unterschiedliche Modelle für die Mitarbeitenden. Also da sind irgendwie Auszubildende dabei, da sind Vollzeitkräfte dabei und sie machen eben einmal die Woche hier die Arbeit. Es ist aber mehr als Arbeit. Wir haben das eben schon von Magdalena Suppenkämper gehört. Das ist auch ein Lebensort. Würden Sie das auch so beschreiben?
Absolut, das würde ich genauso unterstreichen. Also ich schätze die Gemeinschaft, die ich hier vorfinde, sehr und bin auch total dankbar, dass ich da so Teil davon sein darf. Daneben ist für mich besonders wichtig, dass ich ansonsten einen Bürojob mache. Ich verbringe meine Tage viel drin und viel im Sitzen. Und mir tut es total gut, einen Tag die Woche gesetzt zu haben. Da bin ich auf jeden Fall draußen in einer ganz anderen Art von Arbeitsumfeld. Das befruchtet sich gegenseitig auch total. Ich krieg gespiegelt von den Leuten hier im Team, wenn der Sommer lang ist und es super viel zu tun gibt, dann tut es auch gut, wenn Leute nur für einen Tag da sind und mit mehr Motivation und Frische da reinkommen. Und ich merke andersrum, ich bin Wissenschaftler ansonsten und ich merke die Arbeitsweise, die wir hier haben, wo halt die Dinge zu tun sind, die Kühe sind zu melken. Da gibt's dann auch so ein gewisses Maß an Pragmatismus im Arbeitsalltag und das hilft mir auch in meinem wissenschaftlichen Arbeitsalltag.
Wie sind Sie eigentlich auf den Hof gekommen, auf den Luzernenhof? Also Sie sind in Freiburg an der Uni, also spricht sich das rum oder wie sind Sie drauf gekommen?
Tatsächlich war die Reihenfolge umgekehrt. Also zunächst mal habe ich mich sehr interessiert für gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und interessiere mich für Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften und kam aus einer längeren Reisezeit, wo ich als Freiwilliger viel auf Höfen gearbeitet hatte und gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt wieder beruflich niederlasse und wieder mehr Wissensarbeit machen werde, dann will ich das auf keinen Fall missen und habe alle solidarischen Landwirtschaftsbetriebe rund um Freiburg angeschrieben und der Luzernenhof hat netterweise ziemlich schnell reagiert und so haben wir zueinander gefunden und wenig später habe ich dann an der damals neu gegründeten Humboldt-Professur für nachhaltige Ernährungswirtschaft hier an der Uni Freiburg angefangen zu arbeiten, die sich auch mit genau dieser Wirtschaftsform, mit kooperativen Wirtschaften unter anderem befasst.
Hat sich dann gut gefügt sozusagen. Klaus Strüber ist landwirtschaftlicher Projektberater für solidarische Landwirtschaft und ist jetzt zugeschaltet. Also er ist hier nicht auf dem Hof, sondern mit uns telefonisch verbunden. Herr Strüber, wir haben eben gehört von Adrian, von Nick von Adrian, dass er hier mehrere angeschrieben hat, mehrere solidarische Landwirtschaften in der Nähe von Freiburg. Wie ist denn die Verteilung in Deutschland? Wie viele gibt es? Das.
Ja, guten Morgen, Frau Köster, nach Buging in die Runde. Es gibt in Deutschland 480 solidarische Landwirtschaften, die im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, das ein gemeinnütziger eingetragener Verein ist, gelistet sind. Es gibt sicherlich noch eine Dunkelziffer, sodass die tatsächliche Zahl vielleicht die 500 mittlerweile überschreitet.
Und wie lange gibt es das schon?
Die solidarische Landwirtschaft ist 1986 nach Deutschland gekommen, nachdem sie in den 70er Jahren in Japan und den USA sozusagen erfunden wurde, also die Vormodelle kreiert wurden. 1986 ist die solidarische Landwirtschaft auf dem Buschberghof in Schleswig-Holstein erstmalig praktiziert worden. Damals nannte es sich aber noch Wirtschaftsgemeinschaft. Das Wort der solidarischen Landwirtschaft kam erst in den 2010er Jahren auf.
Professor Sebastian Hess ist Leiter des Fachgebiets Agrarmärkte an der Uni Hohenheim in Stuttgart. Auch er ist zu uns geschaltet. Herr Professor Hess, rund 500 Betriebe in Deutschland solidarischer Landwirtschaft. Welche Rolle spielen die aus Ihrer Sicht für den gesamten Markt?
Ja, für den gesamten Markt würde ich die Rolle, was die Menge der Erzeugnisse und den Umsatz angeht, noch als überschaubar einschätzen. Wir haben in Deutschland insgesamt etwa 250.000 landwirtschaftliche Betriebe. Das ist also ein sehr kleiner Teil, was die Zahl der Betriebe angeht. Ich denke, das Besondere ist nicht die Menge bei der solidarischen Landwirtschaft, sondern das ist, dass es eben ein Modell ist, was irgendwo Pioniergeist braucht und auch Pioniergeist zeigt. Also es ist eine ganz andere Art der Wirtschaftsweise.
Und braucht es dafür auch, sage ich jetzt mal, also besonders viel Engagement? Also oder kann einfach jeder Landwirt sagen, also ich stelle jetzt hier mal um?
Also es braucht schon besonderes Engagement. Es ist natürlich notwendig, sich auf diese Art der Kooperation auch als Landwirt einzulassen. Das haben wir ja jetzt schon gehört im Beitrag. Das erfordert auch sehr viel Abstimmung, sehr viel Organisation auf dem Betrieb. Es erfordert auch ein gutes Miteinander. Das ist sicherlich auch Frage der individuellen Persönlichkeit, ob das einem liegt. Und es erfordert natürlich auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, der dazu bereit ist und sich eignet, also wo auch entsprechend Mitglieder in der Umgebung sind, die sich engagieren möchten.
Gemeinsam planen, die Ernte teilen. Das ist unser Thema heute, die solidarische Landwirtschaft. Wir sind am Luzernenhof und melden uns nach den Nachrichten wieder.
Deutschlandfunk. Agenda.
Und wir sprechen jetzt weiter hier am Luzernenhof in der Nähe von Freiburg über solidarische Landwirtschaft, wie die genau funktioniert, wer da was von hat und wie viel Engagement man mitbringen muss. Herr Professor Hess hat eben gesagt, dass es schon eine Menge ist, was man an Initiative und auch vielleicht am besonderen Engagement, Herr Suppenkämper, mitbringen muss. Sie haben mir erzählt, als wir im Vorgespräch zusammen waren, wir sind hier gekommen, also Ihre Frau und Sie, ohne etwas und wir gehen ohne etwas. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern. Also ohne Geld und Sie gehen ohne Geld.
Ja, das ist richtig. Wir haben hier einen Hof vorgefunden, einen Familienbetrieb, der zum Ende gekommen ist und eine Übergabe organisieren konnte, noch bis zur solidarischen Landwirtschaft. Und wir hatten dazu mal keine Mittel, um so einen Hof zu kaufen, haben wir auch heute nicht. Und wir wollten den auch nicht kaufen, weil wir wissen, es geht nicht darum, einen Hof im Eigentum zu haben, sondern es geht darum, da wirklich vernünftig drauf zu wirtschaften. Und die Preise, die durch Lebensmittel erzielt werden können, sind auch schon immer und werden auch in Zukunft so sein, dass man nie große Vermögen aufbauen kann zunächst. Und so gehen wir davon aus, dass wir auch mit wenig Geld hier rausgehen und mit einer geringen Rente hier rausgehen. Aber das ist nicht unser Ziel. Hier steckt viel mehr dahinter. Wir wollen Ökologie zunächst erzeugen und wollen vielfältig arbeiten, was ja der Landwirtschaft heute selten noch gegeben ist. Die meisten sitzen ausschließlich auf den Traktoren. Und dann wollen wir natürlich oder man kann anders sagen, dann haben wir die solidarische Landwirtschaft als ein Werkzeug gefunden, wie man dieses umsetzen kann, dass man ökologisch wirtschaften kann und vielfältig arbeiten darf. Und unser Alltag ist unfassbar vielfältig. Ich durfte in meinen Jahren, die ich hier arbeite, wahnsinnig viel lernen. Und darauf kommt es an. Also wenn ich mal in Rente gehe, wenn es soweit kommen sollte, dann kann ich wenigstens viel. Ich habe kein Geld, aber ich kann viel.
Und können vielleicht auch beraten, wie Klaus Strüber das ja macht. Herr Strüber, Sie sind ja auch Landwirt gewesen und beraten jetzt Betriebe, die eben umstellen wollen auf solidarische Landwirtschaft. Sind die eigentlich so ähnlich dann wie hier? Also eine große Produktvielfalt, Kühe noch dabei, Schweine noch dabei, eine Käserei. Ist das sehr ähnlich auch bei den Höfen, die Sie beraten, oder ist es ganz unterschiedlich?
Ja, das ist interessant. Also der vorhin schon erwähnte Buschberghof als erster Betrieb aus den 1980er Jahren war in der Tat genauso ein Gemischtbetrieb, ist es bis heute. Und zeigt damit auch deutlich, dass auch über eine ganze Generation hinweg solidarische Landwirtschaft ökonomisch und vor allen Dingen ökologisch gut funktioniert. Und dann kam es zu einer Gründungswelle. Ich selbst habe den 7. Betrieb gegründet in Deutschland. Wir waren auch ein Gemischtbetrieb. Und dann setzte eine Phase ein, in der vor allem Gemüsebetriebe gegründet haben. Also überwiegend kleinere Betriebe, die ausschließlich Gemüse produziert haben. Und heute haben wir eigentlich die Situation, dass solidarische Landwirtschaft zeigt, dass beide Dinge funktionieren. Man kann sich spezialisieren auf Gemüse, man kann sich auch spezialisieren auf andere Dinge und dann eine sogenannte Kooperations-OLAW eingehen, oder man kann einen Gemischtbetrieb mit einer solidarischen Landwirtschaft machen.
Herr Professor Hess, ebenfalls zugeschaltet, wie ist in Deutschland, wie kommen die Solawis an? Gibt es da Untersuchungen zu, also welche Resonanz sie bekommen, ob die Leute besonders begeistert sind, so wie wir das hier eben gehört haben, also sowohl die Mitarbeitenden als auch die Mitglieder?
Naja, sicherlich kann man das nicht verallgemeinern. Es gibt überzeugte Mitglieder in den Solawis, die sich lange etabliert haben. Es gibt sicherlich auch Mitglieder, die irgendwann mal wieder aussteigen aus der Solawi. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht harmoniert es nicht mehr mit der Lebensweise, dass man eben sich beruflich verändert oder dass man einfach in eine andere Gegend zieht und einfach die Solawi nicht mehr zu dem Lebensmodell passt, man das nicht leisten kann. Es mag auch sein, dass es andere Gründe gibt, sich anders zu orientieren. Es gibt auch viele Menschen, die sagen würden, für sie passt es nicht, das Modell, weil es eben ja schon einen gewissen Aufwand erfordert. Also ich denke, man kann nicht pauschal sagen, wie es ankommt, aber man kann sagen, dass sich eben in den vergangenen Jahren die Solawis steigender Beliebtheit erfreuen. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es eben eine Antwort sein kann für Menschen, die sich eben mit einer grundsätzlich anderen Art einen Teil oder ihre gesamten Nahrungsmittel zu beziehen beschäftigen wollen.
Ist es so, dass auf dem Land das Interesse größer ist als in Metropolen oder an den Randlagen von Metropolen?
Das kann man auch wieder so pauschal nicht sagen. Ich denke, die Dichte von Menschen ist natürlich in der Metropolregion höher und dann gibt es zwangsläufig auf engem Raum mehr Interessierte, die sich einer Solawi vielleicht zuwenden. Aber gleichzeitig sind eben in dem urbanen Raum oft auch die Lebensweisen noch weniger kompatibel, weil eben noch weniger Zeit im Haushalt zur Verfügung steht, um sich in der Solawi zu engagieren, um vielleicht auch selber zu kochen, wie wir es heute gehört haben, also die Verarbeitung der Nahrungsmittel im Haushalt zu bewerkstelligen, wenn eben beide, beispielsweise in der Familie, beide Partner arbeiten müssen, wenn die Kinder transportiert werden müssen und so weiter. Also dann kann es einfach sein, dass die Lebensumstände es schwierig machen, sich in der Solawi entsprechend zu engagieren. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass es per se irgendwo mehr Solawi-Interessierte gibt, sondern dass vielleicht einfach die Dichte in Ballungsräumen höher ist, trotzdem auf dem Land auch durchaus viele sich dafür interessieren können.
Klaus Trüber, vielleicht auch noch mal eine Frage an Sie. Wir haben hier rund 200 Haushalte, die versorgt werden über die Solawi. Wie ist die maximale Größe? Also ich habe mal gelesen, 2000 Mitglieder sind möglich, also auch eine Gemeinschaft von 2000 Mitgliedern. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich möglich. Also es hängt ja sehr von der Fläche ab, die benötigt wird. Und wenn man nur Gemüse produziert, ist diese benötigte Fläche viel geringer als jetzt meinetwegen hier auf dem Luzernenhof, wo auch Milch und Fleisch produziert wird, dann steigt der Flächenumfang. Und diese Solawis, die das sogenannte Vollsortiment anbieten, Fleisch, Milch, Gemüse, Getreideprodukte, die haben in der Regel einen Bedarf von 2.500 Quadratmeter pro Ernteanteil. Und das ist bei Gemüse viel weniger, das sind nur 100 Quadratmeter. Und deswegen haben sich auch einige Betriebe größer aufgestellt und machen das, um die um die Skalierungseffekte zu nutzen, die ein großer Betrieb mit sich bringt, größere Maschinen nutzen und größere Strukturen und die Vorteile von größeren Betrieben zu machen. Aber ich mag ganz klar sagen, es geht beides. Man kann solidarische Landwirtschaft als Großbetrieb machen und dabei rede ich von 2.000, 3.000 Ernteteilenden, ja. Oder man kann es als ganz kleinen Betrieb machen. Ich persönlich hatte mal einen Betrieb beraten, der theoretisch 26.000 Ernteanteile hätte ausgeben können. Und da haben wir alle gesagt, das ist einfach zu groß, weil letztlich brauchen die Menschen eine persönliche Beziehung zum Betrieb. Sonst wird es einfach zu unübersichtlich. Und das ist bei 26.000 eindeutig nicht mehr machbar. Bei 3.000 ist es machbar und bei 20 ist es natürlich noch viel mehr machbar.
Herr Suppenkämper, wie sehen Sie das hier bei Ihrem Hof? Ist es noch ausbaubar, 200 Haushalte im Moment? Und wenn ja, wie weit ausbaubar?
Nein, im Moment ist es nicht ausbaubar und wir wollen es auch nicht ausbauen. Es gibt für mich da schon ökologische Grenzen. Wir haben diese 32 Hektar, es könnten auch 40, es könnten auch 25 sein. Es kommt nicht so drauf an, es hängt auch stark davon ab, in welcher Region man lebt und was für eine Landschaft, also Ressource man zur Verfügung hat. Aber ich finde, die solidarische Landwirtschaft bietet die Chance, wirklich konsequent ökologisch zu arbeiten. Und dann ist es eine Frage von Proportionen. Wie viel fruchtbaren Boden hat man zur Verfügung? Wie viel Fläche braucht man, um diesen fruchtbaren Boden zu düngen? Also bei uns sind es die Kühe, die holen von anderen Flächen, bekommen sie das Futter und düngen damit die Gemüseflächen, damit wir Gemüse oder auch Getreide anbauen können. Und da entsteht ein Verhältnis. Und dieses Verhältnis kann man nicht einfach ignorieren. Wir haben es in der industrialisierten Landwirtschaft 100 Jahre jetzt ignoriert, aber wir wissen auch, das fällt uns auf die Füße immer mehr. Und wir wollen es hier nicht ignorieren. Deswegen ist es total wichtig, diesen Kreislaufgedanken hier auch aufrechtzuerhalten und dann hat es wie so eine Obergrenze. Also eine Kuhherde kann man auch auf 200 Kühe ausdehnen, aber dann hat der Mensch zum einzelnen Tier keine Beziehung mehr. Das hört irgendwo bei 30 Kühen auf und diese Beziehung ist auch wichtig. Also es sind überall, merkt man, man stößt an. Ich persönlich stoß auch in meinem Übersicht zu jedem einzelnen Quadratmeter, hört dann auf, wenn ich mehr als 30, 40 Hektar in Verantwortung habe. 30, 40 Hektar, jeder Hektar hat 10.000 Quadratmeter. Also es ist unfassbar viel Fläche, was man dann in Verantwortung bekommt. Und wenn man das auf 2.000 Hektar ausdehnt, hat man als Mensch gar keine Chance, das tatsächlich zu verantworten, was man da in den Händen hält.
Wenn sich bei Ihnen jetzt in der Zeit einige Fragen ergeben haben oder Sie vielleicht auch eigene Erfahrungen aus einer solidarischen Landwirtschaft mit uns teilen möchten, rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und da können Sie natürlich auch Ihre Kommentare geben und die werden wir dann im Laufe der Sendung hier noch vorstellen. Meine Kollegin Eva-Maria Götz war gestern natürlich hier unterwegs und schon früh morgens und hat uns jetzt noch einiges zu berichten.
Genau. Also ich war unterwegs mit Magdalena Suppenkämper, mit der Chefin hier vom Luzernenhof. Und nachdem wir die Kühe gemolken haben und ein bisschen sie mir das Feld und den Gemüseanbau gezeigt hat, sind wir wieder zurückgekommen auf den Hof. Denn die frisch gemolkene Milch, die muss natürlich schnell in die Kühlung.
Aber wie stark wir sind, das kann man leider nicht sehen.
Große Milchkannen werden da nicht entsorgt, sondern die Milch wird versorgt. Es gibt hier auch eine Käserei. Hier wird Joghurt gemacht, Quark gemacht. Die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft bekommen auch die frische Rohmilch und natürlich den Käse. Wenn die Milch versorgt ist, dann geht es weiter. Denn hier gibt es noch mehr Tiere zu füttern, unter anderem 4 Schweine.
Wir haben die Schweine, weil wir eine Käserei haben. Und weil wir eine Käserei haben, haben wir Molke. Und Molke ist ein gutes Mastfutter für die Schweine. Sie sind sozusagen auch ein Teil im Kreislauf. Also sie verwerten wirklich die Abfälle, die wir haben.
Ja, vier Schweine, die hier übrigens direkt nebenan liegen und uns gerade zugucken bei der Sendung, die auf ihrem Stroh liegen, die hier Rückzugsmöglichkeiten haben. Dazwischen laufen auch noch Hühner rum. Eine Katze streicht einem um die Beine. Es wirkt alles sehr idyllisch, ist aber ganz genau geplant. Denn diese Art der Landwirtschaft, so hat mir Magdalena Suppenkämper erzählt, bedeutet auch, dass die Mitglieder ein wenig ihr eigenes Konsumverhalten überdenken.
Wir haben mal für unsere Mitglieder das Verhältnis ausgerechnet. Wir versuchen ja sozusagen hier abzubilden, was ist naturschonend möglich zu produzieren oder was ist auf eine Art möglich zu produzieren, die sozusagen in Ordnung ist im Verhältnis zu meiner Umwelt. Und wir haben 180 Haushalte und wir haben diese Schweine, von denen wir vielleicht vier im Jahr schlachten. Und ein Schwein hat auf jeder Seite ein Filet, was im Idealfall 600 bis 800 Gramm sozusagen schwer ist. Also 1,5 Kilo Filet ungefähr an einem Schwein. Wir schlachten vier Schweine. Wenn wir sagen, wir verteilen das gleichmäßig auf all unsere Haushalte, dann darf man einmal in 20 Jahren ein 1,5 Kilo Stück Filet essen. Und jetzt kann ja jeder mal zu Hause überlegen, ob das mit dem eigenen Konsum zusammenpasst.
Ja, also auch das gehört zur Solawi dazu, dass man so ein bisschen überlegt, was man eigentlich isst, wie man das wertschätzt. Aber hier wird nicht nur gearbeitet auf dem Luzernenhof, hier wird auch gemeinsam gekocht. Hier wird gemeinsam gegessen und natürlich nach der ersten Tagesarbeit gemeinsam gefrühstückt. Und da konnte ich gestern mal einige der Mitarbeitenden fragen, warum sie hier sich eigentlich so engagieren, was ihnen hier gefällt.
Der Hauptgrund ist, dass ich das hier einen sehr ganzheitlichen Hof finde, der alle möglichen Bereiche abdeckt und den ganzen Mitgliedern in der Solawi so eine Vollversorgung bietet. Das hat mich sehr beeindruckt. Darüber wollte ich mehr lernen.
Ich bin Max. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Stuttgart. Und mir ging es auf jeden Fall ähnlich wie Kasper. Also es ist Kreislaufwirtschaft so, glaube ich, maximal gedacht. Das ist ziemlich cool. Und so vom Hofteam ist es eigentlich auch für mich zumindest perfekt. Es ist ein kleiner Hof, aber mit irgendwie dann doch vergleichsweise einem großen Team.
Ich bin Clara. Ich bin seit Dezember hier am Hof. Und ich habe eigentlich was Pädagogisches studiert und habe dann so als Einstieg in die Landwirtschaft erstmal einen Tag auf einem anderen Hof mitgearbeitet und dann immer mehr gemerkt, dass ich mehr in die Landwirtschaft möchte. Und für mich ist das vor allem auch so ein Ausdruck von politischem Aktivismus, weil eben Essen auch sehr politisch ist und auch unsere Zukunft betrifft. Und ich bin sehr glücklich hier und arbeite eben seit Dezember und wohne hinten im Bauwagen.
Also es ist schon auch sehr viel Nachdenken dabei, bevor man hier anfängt zu arbeiten. So ist mein Eindruck. Katrin von Weber, wir haben eben gehört, da ist auch in den Familien, sollte man vielleicht dann auch noch mal nachdenken, Fleischkonsum, ne? So oft ist dann ein Filet eben nicht drin. Sind Sie über das solidarische Landwirtschaften, also dadurch, dass Sie hier Mitglied sind, auch in der Familie noch mal in so einen anderen Prozess gekommen, um über das nachzudenken, was sie tun, was sie essen und wie sie essen?
Ja, also was ist vielleicht das Einfachste ist, dass es einfach an der Saison orientiert ist, was ich esse oder was wir essen. Da habe ich für mich als diejenige, die das meiste kocht und für die Familie da sorgt, viel dazugelernt und viel geguckt, allein schon für die Woche zu denken, was koche ich wann, wie und wie muss ich planen, dass ich am Dienstagabend weiß, was ich die ganze Woche haben werde. Das ist das eine. Und das andere ist, dass jetzt meine Tochter als Beispiel, die sitzt in der Pubertät und findet, Verpackungsmüll geht gar nicht und sie will gar kein Fleisch mehr essen. Dann sage ich ja, also ich finde, wir stehen ganz gut da mit unserem Verpackungsmüll, weil alles Gemüse ist immer nur in irgendwelchen großen Taschen und auch sonst haben wir da viele Punkte schon abgedeckt, die aus meiner Sicht wertvoll sind, um Ressourcen zu schonen und ja, den Umweltgedanken mitzutragen.
Herr Suppenkämper, vielleicht noch mal die Frage auch an Sie. Die Menschen, die hier kommen, mitarbeiten wollen, ist bei denen vorher schon so ein Prozess in Gang gesetzt worden, darüber nachzudenken, wie leben wir eigentlich und was möchte ich essen und wie soll das aussehen, das Essen, und wo möchte ich mich engagieren? Oder kommt das erst zustande, wenn die hier sind?
Also wir haben viele Bewerbungen, wir können sie auch nicht alle abdecken. Es gibt leider viel zu wenig Betriebe wie uns, die solchen Menschen dann einen Platz bieten und wo sie lernen und sich ausprobieren dürfen. Tatsächlich würde ich sagen, ist der allergrößte Teil hat ein Anliegen, ein ökologisches Anliegen, soziales oder politisches Anliegen. Und wir versuchen natürlich hier dem auch den Raum zu geben. Aber man muss auch sagen, sie kommen oft mit falschen Vorstellungen, weil Landwirtschaft ist wirklich ein sehr, sehr, sehr anstrengender Beruf und man muss lange Aufmerksamkeit und Kraft, körperliche Kraft dort reinbringen, und da kommen auch dann sehr schnell die meisten an die Grenzen, dass es nicht nur einfach ist. Mit einem Ideal allein reicht es nicht. Man muss sich da selber kennenlernen, neu kennenlernen.
Und dann kann man wahrscheinlich auch noch mal überrascht werden von sich selbst, könnte ich mir vorstellen, wenn die Kraft vielleicht auch mal nicht reicht, oder?
Definitiv, man wird überrascht. Das kann ich jedem beim Einstellungsgespräch zusagen und das bereiten wir auch möglichst vor. Aber eben das Ideal, wenn man kommt, ist dann meistens größer und sagt man, ja, das kriege ich schon hin. Aber eben so einfach ist es nicht. Wir sind denkbar schlecht trainiert, um Landwirtschaft zu betreiben. Und es ist jetzt auch eine Generationenfrage. Wir haben, sagen wir mal, in den 50er Jahren noch die Hälfte der Bevölkerung haben mit Landwirtschaft zu tun gehabt und haben als Kind Berührungspunkte oder sehr viel Berührungspunkte mit der Landwirtschaft gehabt. Da ist man schon als Kind in diesen Alltag integriert gewesen und wusste, auf was man sich einlässt. Jetzt kommt man in der Regel ohne Berührung mit der Landwirtschaft auf die Welt, geht zur Schule. Und es zeigt sich, dass das richtig viel Nachholbedarf da ist. Sehr, sehr viel Nachholbedarf da ist.
Und ich glaube, so wie ich das in Erinnerung habe, auch von Bekannten, die Höfe haben, die wollten das auch nicht unbedingt übernehmen, gerade weil ihnen die Arbeit zu hart war. Herr Strüber, vielleicht noch mal als Berater für solidarische Landwirtschaft. Müssen das Menschen sein, die eine solidarische Landwirtschaft gründen, die halt so tatsächlich auch in der Lage sind, gut körperlich arbeiten zu können?
Ja, natürlich. Also Landwirtschaft ist eine körperliche Tätigkeit und es verlangt, dass man eine robuste Gesundheit hat und in der Lage ist, draußen zu arbeiten. Genauso wichtig ist aber auch die fachliche Kompetenz. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel und allein nur die Bereitschaft zu körperlicher Arbeit reicht überhaupt gar nicht, um eine Solawi zu leiten oder zu gründen, sondern es braucht eben auch Kenntnisse in Gemüsebau, in Ackerbau, in Tierzucht, damit der Hof gut bewirtschaftet wird.
Aber die viele konventionelle Landwirte sieht man ja jetzt nicht mehr unbedingt, dass sie auf dem Acker arbeiten. Also so wie hier jetzt beispielsweise, wie wir das vorhin ja auch immer wieder gehört haben. Also dass alle Hand anlegen müssen, Unkraut jäten und so weiter. Die meisten sitzen ja eher auf ihren großen Traktoren, großen Maschinen und haben sehr viel Kompetenz sicherlich. Aber das ist ja schon ein ganz anderes Arbeiten dann.
Ja, es ist der ökologische Landbau, den ja fast alle Solawis praktizieren, so wie am Luzernenhof, unterscheidet sich natürlich von den Anbaumethoden des konventionellen. Was Sie aber ansprechen mit der Handarbeit, ist auch nochmal ein spezielles Gemüsethema, denn auch im ökologischen Ackerbau sind jetzt die Leute nicht so viel tatsächlich auf dem Feld zugange, sondern fahren halt auch Traktor, aber nutzen eine andere Technologie, um mit Unkraut umzugehen, nämlich der mechanischen Hacke. Gemüsebau ist insofern spannend, dass Deutschland nur zu knapp über 30% Selbstversorger von Gemüse ist. Das meiste Gemüse wird importiert und deswegen ist auch die Arbeit an Gemüse so selten in Deutschland und die Kompetenz da drin auch nochmal anders zu betrachten als die der Landwirtschaft, die eigentlich höher ist. Also die Kompetenz der Landwirtschaft ist höher als die im Gemüsebau.
Nick von Andrian, Sie arbeiten ja einmal in der Woche hier. Wie war denn für Sie immer diese Umstellung? Sie haben schon eben erzählt, Sie sind sonst an der Uni, arbeiten wissenschaftlich und dann hier körperlich. War das erstmal eine große Umstellung?
Also ich hatte schon Vorerfahrungen mit der Arbeit im Gemüsebau, deswegen wusste ich schon so ungefähr, was da auf mich zukommt. Was in der Tat besonders ist, ist die große Vielfalt, die wir hier am Luzernhof haben. Das kannte ich in der Form davor nicht. Und das hat zum einen den Effekt, dass ich total viel hier lerne, was mich auch sehr interessiert. Und auf der anderen Seite, das merke ich auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit, entwickle ich eine große Demut gegenüber den Menschen, die das wirklich Vollzeit und ja durchaus mehr als 40 Stunden die Woche machen in aller Regel.
Wie ist das mit den Arbeitszeiten, Herr Suppenkämper? 40 Stunden? Können Sie damit leben, also die Mitarbeitenden, die hier sind? Oder wird das dann auch mal mehr im Sommer?
Also 40 Stunden ist ein Anspruch, der selten in solchen Betrieben eingehalten werden kann. Und es ist auch nicht unbedingt unser Anspruch. In der Schweiz ist ein Normalarbeitsvertrag in der Landwirtschaft 55 Stunden. Und doch, trotzdem geben wir uns größte Mühe und haben uns so eingestellt, dass wir im Winter nur vormittags arbeiten und im Sommer dann diese Überstunden oder diese Unterstunden ausgleichen können. Aber in der Regel schaffen wir das, dass wir morgens um 7 anfangen und abends um 17 Uhr, 18 Uhr tatsächlich fertig sind. Das gilt weniger dann für mich. Ich habe dann einfach noch viele andere Lücken zu schließen, dass man in die nächste Woche wieder starten kann. Also meine Arbeitsstunden liegen wahrscheinlich eher bei diesen 55, wie sie in der Schweiz für Landwirtschaft auch vorgesehen sind. Das ist realistisch und aber auch nicht komisch, weil natürlich meine Arbeit nicht aus einer Büroarbeit besteht oder aus einem eintönigen, sondern es ist ein sehr, sehr vielfältiges. Ich habe keine halbe Stunde die gleiche Arbeit in der Regel, sondern flitz von der einen Ecke in die andere und mache hier und da und dort was.
Ja, das konnte man gestern auch beobachten, als ich hier war. Da haben Sie dann mal bei einer Maschine mitgearbeitet, die repariert werden musste und dann wieder aufs Feld fahren. Und also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, was hier an Arbeit anliegt. Gemeinsam planen, die Ernte teilen, wie solidarische Landwirtschaft funktioniert. Das ist unser Thema heute Vormittag. Wir senden vom Luzernenhof in Buggingen in der Nähe von Freiburg. Und nach den Nachrichten werden wir hier wieder zusammenkommen und weiter über das Thema sprechen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Bettina Köster. Herzlich willkommen zum dritten Teil der Agenda heute vom Luzernenhof in Buggingen. Das ist in der Nähe von Freiburg, südlich von Freiburg gelegen. Herr Suppenkämper, wie ist das eigentlich? Freiburg, gehört das mit zum Einzugsgebiet für Sie? Also kommen auch Menschen aus Freiburg extra hierhin, um sich eine Gemüsetasche zu holen? Oder bringen Sie die dorthin?
Nein, wir haben hier einen großen Verteilpunkt am Hof. Das macht ungefähr ein Viertel unserer Mitglieder aus. Die anderen Mitglieder, die bekommen ihre Sachen geliefert, immer donnerstags und an Verteilpunkte und holen es dann dort ab. Und Freiburg spielt eine Rolle, immer weniger, aber ist, sagen wir mal, auch ein Drittel der Mitgliedschaften kommen aus Freiburg. Und einige kommen auch regelmäßig hier am Hof, um einfach das Hofleben ein bisschen und die Arbeit ein bisschen kennenzulernen. Vor allem, wenn wir Mitgliederaktionen ausschreiben, Zwiebelernte, Möhrenernte, vielleicht mal eine Jet-Aktion. Die Äpfel werden komplett von unseren Mitgliedern versorgt. Da haben wir sehr wenig mit zu tun. Und so. Und natürlich unsere Mitgliederversammlung, da kommen dann die Freiburger auch diese 30 Kilometer gefahren.
Das sind dann wahrscheinlich alles Menschen, die sich bewusst darüber sind, dass sie auch Verantwortung haben für ihr Konsumverhalten und bewusst etwas ändern wollen. Eben nicht, sage ich jetzt mal, die Discounter mit den sehr günstigen Gemüse- und Obstangeboten unterstützen, sondern eher die Direktvermarktung, oder?
Ich gehe davon aus. Es hat ein bisschen auch vielleicht jetzt einen Trend gegeben. Solidarische Landwirtschaft ist in und man kann sich da auch ein bisschen Greenwashing mitmachen. Aber das will ich nicht unterstellen. Ich meine, die allermeisten wissen um die prekäre Situation auf der Welt, wie es um die Ökologie steht, wie es um den Klimawandel steht und vor allem, wie es im Sozialen liegt. Und man muss sich ehrlich sein, Deutschland ist Fleischexportweltmeister über viele Jahre gewesen und wir haben mit diesen Fleischexporten unfassbar viele Betriebe weltweit, kleine Familienbetriebe weltweit vernichtet, weil wir mit billigen Preisen da reingegangen sind. Diese Menschen haben keine Lebensgrundlage mehr und machen sich natürlich jetzt auch auf den Weg und suchen irgendwie eine neue Arbeit, eine neue Heimat und müssen dann auch als Geflüchtete hier so eine Debatte auslösen, wie wir sie in Deutschland haben. Das ist alles eine Folge von landwirtschaftlicher Fehlentwicklung. Und wenn jetzt ein Mitglied hier eine Mitgliedschaft eingeht, dann ist es sicher auch eine Antwort darauf, dass er an diesem Spiel oder das Mitglied an diesem Spiel nicht mehr mitmachen möchte.
Professor Hess, würden Sie das auch sehen, eine landwirtschaftliche Fehlentwicklung, die wir haben in Deutschland?
Naja, was eine Fehlentwicklung ist, das liegt ein bisschen im Auge des Betrachters. Also es gibt ja schon weitgehend Konsens, dass bestimmte Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit anzustreben sind und dass die eben auch in der deutschen und europäischen Landwirtschaft stärker verwurzelt werden sollen. Aber was wir eben erleben, ist auch im ganz hohen Maße in Deutschland, Europa und weltweit einfach Ausdruck von Marktgeschehen. Und bei Märkten gibt es eben kein Gut und Böse, sondern es gibt einfach nur Mechanismen, die eben das Zusammenspiel aus dem, was Verbraucherinnen und Verbraucher sich wünschen und dem, was eben Erzeuger anbieten, was auch verarbeitende Firmen, was Supermärkte anbieten, sich dann ergibt. Deshalb muss man, denke ich, ein bisschen differenzieren. Also worin genau sieht man eine Fehlentwicklung, muss man, glaube ich, sehr genau benennen. Und warum betrachtet man das als Fehlentwicklung? Das lässt sich nicht so ganz, würde ich sagen, verallgemeinern.
Würden Sie denn sagen, dass es durchaus erstrebenswert ist, dass sich einfach solidarische Landwirtschaft noch mal mehr ausbreitet in Deutschland als gerade mal 5%?
Erstrebenswert insofern, als dass es ein sehr, sehr interessantes Modell ist, das eben bewusst versucht, bestimmte Marktprinzipien zu umgehen, indem man zwischen Verbrauchsseite und Erzeugerseite sich abspricht, gemeinsam wirtschaftet, gemeinsam Entscheidungen trifft und eben ein Stück weit versucht, die bisher dazwischen Landwirtschaft und Verbraucher gelagerten Schritte nicht zu umgehen, sondern gemeinsam zu betreiben. Und das ist, denke ich, als Modell im Hinblick auf die Frage, was wäre eine oder was könnte sich ändern im Hinblick auf eine nachhaltigere Wirtschaftsweise, sehr, sehr interessant. Aber wir haben ja vor der Nachrichtenpause auch drüber gesprochen, dass es eben aus meiner Sicht Grenzen hat, wie weit sich dieses Modell verbreiten kann, einfach weil es eben von den Verbrauchern auch ein sehr hohes Engagement erfordert und auch von den Landwirten zum Teil, wie wir ja gehört haben, besonderes Eingehen auf die Verbrauchenden, auf die Mitglieder der Solawi erfordert. Und ich würde deshalb vermuten, dass das im Augenblick zumindest, dass das Wachstum, das Wachstumspotenzial noch überschaubar wäre, wenn man es auf die gesamte Menge der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland bezieht.
Katrin von Weber, Sie sind ja Mitglied hier in der solidarischen Landwirtschaft. Wenn, ich sag mal, die Zwiebelernte jetzt hier tatsächlich mal nicht so gut war, haben Sie dann mehr Verständnis dafür, dass es vielleicht auch dann weniger gibt? Oder wie machen Sie das? Wie ist das bei Ihnen?
Also wir haben wöchentlich kriegen wir einen Infobrief vom Hof, wo so die aktuellen Entwicklungen. Dann ist ein Kalb geboren, dann ist eben die Zwiebelernte zum Beispiel eher mau, weil es vielleicht viel geregnet hat zu der Zeit, wo es relevant ist. Dann weiß ich, okay, es gibt einfach früher keine Zwiebeln mehr und dann ist Bezug da. Oder es ist ein besonders gutes Kartoffeljahr und alle freuen sich, dass es besonders viele Kartoffeln hat. Also das ist tatsächlich mehr Bezug, auch was die Tiere betrifft. Wenn ich mit meinen Kindern hier bin, die wissen einfach, wo die Milch herkommt. Die kriegen schon Bezug auch zum Fleisch, wo auch der Wunsch nach einer guten Haltung ist dann einfach erfüllt. Und ja, da ist viel mehr Bezug entstanden.
Nick von Andrian, Wie ist das? Sie studieren ja Wirtschaft auch, beziehungsweise arbeiten als Wissenschaftler. Ist eigentlich das, was hier am Hof läuft, auch auf andere Wirtschaftsbereiche übertragbar?
Ja, in der Tat. Also da kann ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen an das, was Professor Hess gesagt hat über das Potenzial. Es gibt eine ganze Bewegung in Deutschland, die der Meinung ist, dass das Potenzial über Landwirtschaft hinausweist und durchaus auf viele andere Versorgungsbereiche anwendbar ist. Da gibt es auch bereits geschätzt um die 100 Betriebe deutschlandweit. Das reicht von Restaurants über Einzelhandel, also Bioläden oder sowas, bis hin zu Winzern und Kombucha-Brauereien, auch eine Bäckerei hier in Freiburg gibt es, wo dieses grundlegende Wirtschaftsprinzip, das, wie Professor Hess gesagt hat, eben nicht rein marktbasiert ist, erfolgreich angewandt wird. Und die Vermutung, der ich auch folge bei meiner Doktorarbeit, die jetzt dann anfängt, ist, dass es da durchaus noch sehr viel Potenzial zu heben gibt in diese Richtung.
Ist es vielleicht auch ein Generationenwechsel, ist ja eh angesagt, durch diesen Generationenwechsel auch nochmal eine neue Chance oder neue Chancen, die da entstehen?
Also es ist ja schon mehrfach angeklungen, dass solidarische Landwirtschaft ein real existierendes, erlebbares Phänomen ist, was eine Lösung darstellt. Und ich glaube, für meine Generation und die Generation nach mir kann man sagen, da ist ein großer Hunger nach Lösungen. Und ich habe das oft erlebt bei mir im Umfeld, dass Menschen genau deswegen da auch mitmachen, weil sie sagen, wow, hier kann ich nicht nur nachhaltige Produktion unterstützen in der Region, sondern ich erfahre auch eine andere Kultur. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man über diese Art der Wirtschaft, des Wirtschaftens spricht, dass man das mit bedenkt.
Man merkte das übrigens auch, gestern waren wir ja hier schon unterwegs und wir haben gemeinsam Mittag gegessen und da hatten wir alle das Gefühl, dass wir sowas eigentlich ganz, ganz lange nicht mehr gelebt haben mit arbeitenden Menschen so, also die auf dem Hof hier arbeiten, gemeinsam Mittag zu essen, dass man auch ganz andere Gespräche plötzlich mal hat und dass es auch so ein Bedürfnis auch, glaube ich, da ist in der Bevölkerung. Zumindest in Teilen, sowas auch vielleicht mal öfter zu erleben. Jetzt bin ich gespannt auf Michael Borgers und die Hörermeldungen, die er uns mitbringt.
Ja, die kamen dann irgendwann auch. Am Anfang sah es ein bisschen dünn aus, aber dann kamen die Rückmeldungen, wie so häufig, und dann auch viele. Etwa von Frau Finke Borgelt, die, so schreibt sie uns, auch einmal versucht hat, eine solidarische Landwirtschaft aufzubauen, und zwar in Hagen am Teutoburger Wald, südlich von Osnabrück. Man habe das dann auch gemacht, es hätten sich aber nur Leute jenseits der 60 Jahre gefunden, die mitgemacht haben, berichtet sie. Und das hatte Folgen, die Frau Finke-Borgelt so beschreibt. Es war dann so, dass die Teilnehmer nicht gewillt waren, bei allen Wettern zu ernten. Oft hatten sie was anderes vor, die Enkel kamen zu Besuch oder der jährliche Urlaub stand an. Es habe das Gemeinschaftsgefühl gefehlt. Alle hätten immer etwas Wichtigeres zu tun gehabt. Und die Folge davon seien dann gewesen, ihr Mann habe am Ende mehr zu tun gehabt als zuvor. Er habe die Sachen ja auch zum richtigen Zeitpunkt ernten wollen. Und nach nur 2 Jahren habe man das Projekt deshalb dann auch wieder beendet. Und Ähnliches hat Frau Finke-Borgelt woanders in der Nähe ihres Hofes auch beobachtet. Auch dort sei eine solidarische Landwirtschaft nach nur 2 Jahren wieder aufgelöst worden, weil es nicht funktioniert hat. Am Ende fasst Frau Finke-Borgelt das Kernproblem dann so nochmal zusammen. Man habe immer alles ernten wollen, Entlastung haben, nur sei das leider nicht so gekommen. Und sie fragt in unsere Runde, wie hat der Luzernenhof es geschafft, dass die Menschen ihre Zeit opfern für die gemeinsame Arbeit. Ein positiverer Erfahrungsbericht kommt von Janne Behrens-Buchmann, die Mitglied der solidarischen Landwirtschaft Kattendorfer Hof bei Hamburg ist. Sie schreibt uns, der Betrieb begeistert mich mit eben dem Kreislauf, den sie heute vorstellen. Der Kattendorfer Hof ist sehr viel größer und versorgt viele Haushalte in Hamburg. Um nicht einzeln zum Hofladen zu fahren, gibt es das Organisationskonzept Foodcop, für die ich in meinem Garten eine Abholstelle installiert habe. Hier organisieren ca. 20 umliegend wohnende Haushalte die Abholung der Solawi-Lebensmittel am Tage der Lieferung. Ich finde das Konzept großartig und bin froh, an dieser zukunftsweisenden Wirtschaftsform teilnehmen zu können. Und PS, fügt sie noch am Ende hinzu, in der Solawi-Kattendorfer Hof sind noch Ernteanteile zu haben. Carola Krausnick hat uns geschrieben, sie höre die Sendung auf der Fahrt in den Urlaub und die solidarische Landwirtschaft klinge für sie beeindruckend und erstrebenswert. Ihre Frage, wie viele Menschen können von so der so bewirtschafteten Fläche ernährt werden, und demgegenüber, wie dieses Verhältnis in der konventionellen Landwirtschaft sei, will Frau Krausnick dann auch noch wissen. Das sind, glaube ich, aber auch Fragen, die wir schon in der zweiten halben Stunde teilweise beantwortet haben. Dann hat uns ein Hörer angerufen, der gelernter Landwirt sei, wie er uns gesagt hat, der aber namentlich nicht genannt werden will. Heute arbeite er als Pädagoge und Therapeut mit Kindern und Jugendlichen, bewege sich aber weiterhin regelmäßig in landwirtschaftlichen Räumen. Die solidarische Landwirtschaft, für ihn ein ideales Konzept. Es bringe neben anderen Vorteilen finanzielle Sicherheit für den Landwirt. Die konventionelle Landwirtschaft dagegen, findet dieser Hörer, macht Mensch und Land krank, Klammer auf, Chemie, Klammer zu. Traditionelle Landwirtschaft werde ja stark subventioniert, ergänzt, schreibt uns Sebastian Schiek, und will wissen, müsste die solidarische Landwirtschaft eventuell auch stärker unterstützt werden? Müssten hierfür andere Kriterien und Indikatoren angewendet werden, etwa ökologische oder auch soziale Kriterien, wie zum Beispiel Stärkung gesellschaftlicher Solidarität und Gemeinsinn? Auch Frau Vagese Buchholz hat Fragen. Als überzeugte Bioverbraucherin der ersten Stunde, also aus den 80er Jahren, schreibt sie, interessiere sie sich für das Konzept solidarische Landwirtschaft als weitere Möglichkeit, aktiv die biologische Landwirtschaft zu stärken. Doch sie fände es einschränkend, schreibt sie, wenn A, die Bestellmengen keinen Raum im Magen zum Beispiel ließen, um Gemüse, Milch oder Fleischprodukte außerhalb des Angebots zu verzehren, sie also zu viel abnehmen müsste, so verstehe ich das, und sie außerdem Produkte wie Kartoffeln, Möhren oder Rote Beete nicht in der von ihr gewünschten Größe nehmen könnte, denn sie sei es gewohnt, auf dem Markt zu kaufen und das in der Größe, wie sie das für ihre Vorstellungen so brauche. Also hier geht es um die Frage, da wie viel muss sie abnehmen und welche Art von Produkten muss sie abnehmen. Und dann hat sich noch Frau Gläser aus Berchtesgaden gemeldet, die Supencampers vermutlich kennen, denn Frau Gläser arbeitet in oder für die Kulturlandgenossenschaft in Hitzacker, die den Luzernenhof als ersten Partnerhof hatte, wie sie uns erklärt hat. Damals habe man es innerhalb von 4 Wochen geschafft, 122 Menschen zu finden, die den Kauf finanziell gesichert hätten, und so sei damals 1 Million Euro innerhalb so kurzer Zeit zustande gekommen. Das sei etwas Besonderes, betont sie, und bedankt sich für das Vertrauen, das ihnen damals geschenkt worden sei und das es möglich gemacht habe, gemeinsam Land kaufen zu können. Etwas, das heutzutage oft gar nicht mehr möglich sei, weil Land so teuer geworden sei und damit auch spekuliert werde. Aber das können die Supencampers ja vielleicht nachher auch nochmal genauer erklären, was es damit auf sich hat. Zurück
Dankeschön.
Zu dir, Bettina.
Dankeschön, Michael Borgers, erstmal für die Zusammenfassung. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem letzten Punkt an, von der Frau Gläser aus der Nähe von Berchtesgaden. Kulturlandgenossenschaft als Stichwort und hohe Bodenpreise auch als zusätzliches Stichwort. Herr Supencamper, wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, der Hof, der stand 2014 zum Verkauf. Wir hatten den damals schon 2 Jahre in Pacht. Und die Frage war, wer kann den kaufen? Wir wollten ihn natürlich kaufen, hatten aber kein Geld und wollten dafür jetzt persönlich auch kein Geld aufbringen, weil wir wissen, dass die allermeisten Höfe eigentlich zugrunde gehen, weil kein Nachfolger gefunden werden kann, der so viel Geld mitbringt, weil Höfe unfassbar teuer geworden sind und der Boden auch einer wahnsinnigen Spekulation unterliegt. Die Kulturlandgenossenschaft hat sich derzeit gerade gegründet und ist ein Werkzeug für die biologische Landwirtschaft, um Flächen frei zu kaufen, dass sie wirklich der biologischen Landwirtschaft zur Verfügung steht, den kleinen Betrieben zur Verfügung steht. Das heißt, die Kulturlandgenossenschaft sucht laufend Genossen, die mit einem Genossenschaftsanteil oder mehreren von 500 Euro sich daran beteiligen. Und mit diesem Geld wird dann Land freigekauft, was auf dem freien Markt nicht wiederverkauft werden soll. Und dafür sorgt die Genossenschaft und die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort. Miteinander gibt es dann in der Regel eine Kommanditgesellschaft. Und da entsteht eine Pattsituation zwischen 2 Gesellschaftern, sodass ich auch von der Kulturlandgenossenschaft niemals von diesem Land gekündigt werden kann. Das ist auch sehr wichtig, dass wir souverän arbeiten können. Aber ich kann das Land auch nicht verkaufen, weil dafür sorgt dann wiederum die Kulturlandgenossenschaft. Und diese Situation ist eigentlich ideal. Da können wir dieses ganze Eigentumslaster, was oft auf den Höfen auch liegt, können wir zur Seite legen und uns um die wesentlichen Dinge von der Produktion von Lebensmitteln und vor allem die sozialen Zusammenhänge kümmern.
Herr Ströer, als Berater für solidarische Landwirtschaft, ist das auch ein Modell, was Sie weitergeben? Also was wir hier eben gehört haben mit der Kulturlandgenossenschaft, also dass man gar nicht so viel Geld haben muss, zwingend, um einen Hof zu übernehmen?
Ja, definitiv. Bereits Mark Twain hat ja gesagt, kauft Ackerland, es wird kein neues mehr hergestellt. Und spätestens seit diesen Tagen und in den letzten 20 Jahren ganz enorm ist Ackerland so teuer geworden, dass diese Produktionsgrundlage für landwirtschaftliche Betriebe von den Betrieben selbst kaum noch vereigentumt werden kann, so wie es eben geschildert wurde. Und das ist natürlich eine unglaublich schlechte Situation. Und deswegen sind Modelle wie die Kulturlandgenossenschaft oder auch das Ackersyndikat, ein anderes Modell, was funktioniert, nötig, um diesen immensen Kapitalbedarf in der Landwirtschaft zu decken, der ja nicht nur am Land hängt, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass der durchschnittliche Kapitalbedarf in der deutschen Landwirtschaft mit 680.000 Euro höher als der durchschnittliche Kapitalbedarf in der deutschen Industrie ist. Es muss ja neben Land auch noch die Traktoren, die Ställe und all diese Ausrüstung beschafft werden. Und alles zusammen kann, so wie es Johannes Suppenkämper eben gesagt hat, eine Betriebsleitung einfach ersticken. Und da ist es gut, wenn es solche Werkzeuge gibt, damit eine neue Landwirtschaft entstehen kann und die dringend benötigte Transformation der Landwirtschaft auch wirklich stattfinden kann.
Und es kam ja auch von einem Hörer oder einer Hörerin, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, die Frage, wie das eigentlich mit den Subventionen aussieht. Ob es auch für die solidarische Landwirtschaft beispielsweise Subventionen geben könnte, sollte zum Beispiel nach ökologischen oder soziologischen Kriterien. So, Herr Suppenkämper, wäre das eine Idee?
Also die Subventionen sind derzeit auf die Fläche und auf Maßnahmen auf der Fläche ausgerichtet und es gibt weitere Subventionen für Infrastruktur von Ställen zum Beispiel. Ich denke, das ist, hat seine Geschichte und hat auch seine Berechtigung, hat aber auch dazu geführt, dass eine Landwirtschaft immer dazu entwickelt wird, möglichst viel Technik zu verwenden und möglichst viel Fläche hineinzunehmen. Und dabei vereinsamen meistens die Landwirtschaften. Also ich würde behaupten, wahrscheinlich 80% der Landwirtinnen und Landwirte arbeiten alleine auf ihren Betrieben. Mein Entwurf wäre ein anderer, kann man mal drüber nachdenken. Was wäre, wenn wir nicht Land und Infrastruktur subventionieren würden, sondern das daran knüpfen, wie viele Menschen finden dort Arbeit pro Hektar? Und das wäre unser Modell. Wir versuchen, maximal viele Menschen hier teilzuhaben an der Arbeit, konkret auf dem Acker, im Gemüse, bei den Kühen und so weiter, weil das eine kulturelle Frage ist. Und die Landwirtschaft hat immer in den letzten Jahrhunderten die Kultur des ländlichen Raums geprägt. Morgens sind alle miteinander aufgestanden, haben die Kühe gemolken, abends haben sie wieder gemolken, dann war der Tag zu Ende. Und das zwischendrin, das ist ein Rhythmus, der kommt aus der Landwirtschaft, der steckt tief in uns drin. Und wir spüren immer mehr und mehr Menschen, die ein echtes Bedürfnis danach haben, diesen Rhythmus auch wieder mitzunehmen in ihren Alltag. Und wir laden eben ein, ja, kommt zum Hof, arbeitet einen halben Tag mit oder einen Tag oder auch zwei Tage. Und da, finde ich, könnte man durchaus Subventionen für in die Hand nehmen, dass wir das besser organisieren und auch besser bezahlen können.
Jetzt kam ja von einer Hörerin auch, die eine solidarische Landwirtschaft in der Nähe vom Teutoburger Wald gegründet hatte. Auch das Phänomen, sage ich jetzt mal, dass ihr die Leute weggelaufen sind, also nicht genügend da waren, die auch mit angefasst haben. Sie hatte ja die Bitte, ob Sie ein Rezept haben, wie Sie die Menschen hier halten auch.
Ja, also es gibt die solidarischen Landwirtschaften, die da gibt es wie zwei Bewegungen. Entweder bildet sich eine Verbrauchergruppe und organisiert miteinander einen Garten, wo Menschen angestellt werden, die das Gemüse für sie produziert oder auch darüber hinaus. Die haben meistens eine große Bereitschaft, auch mitzuarbeiten. Da kann man wirklich auch Arbeit an die Mitglieder verteilen. Wir haben von Anfang an die Mitglieder da als breites Publikum so nicht einbezogen, sondern haben gesagt, wir müssen alles, was der Hof braucht an Arbeit, erstmal in unserer Unternehmung abbilden können. Und wenn wir dann Kapazitäten haben und Kultur schaffen wollen, dann laden wir Mitglieder ein. Aber wir sind nicht auf Mitgliederhilfe angewiesen und das ist, glaube ich, auch gesund so. Sonst, das ist schon eine sehr, sehr mühsame Arbeit, das zu organisieren, dass die Menschen dann von ihrem Alltag ablassen und aufs Feld kommen, wenn es nicht, ja. Es gibt Betriebe, die können das deutlich besser wie wir. Wir haben die Strategie, wir wollen kleine, bezahlte Engagements und dafür dürfen die Mitglieder zuerst diesen Teil einnehmen.
Katrin vom Weber als Mitglied hier auch. Wir haben eben gehört, da ist dann so ganz viel in der Tüte plötzlich drin, was man gar nicht braucht oder gar nicht mag. Ist Ihnen das auch schon passiert?
Gar nicht. Also das ist hier tatsächlich ganz anders, weil wir nicht eine fertige Kiste oder irgendwas kriegen, sondern ich entscheide für unsere Familie, wollen wir überhaupt rote Beete? Das ist jetzt bei uns was, was wir wenig konsumieren. Aber wir können frei entscheiden, was wir wollen und können das völlig, das Maß und die Menge und was, das können wir entscheiden anhand der Liste, die halt jede Woche freigegeben wird, je nach Saison.
Genau, und Sie entscheiden das sozusagen selbst, was Sie jetzt genau drin haben möchten und kriegen nicht eine Kiste oder eine Tasche sozusagen zusammengestellt. Dann gab es auch noch mal den Hinweis, dass ein Landwirt, nee, wie viel? Genau, das war noch die Frage. Wie viele Menschen können maximal ernährt werden von Ihrem Hof im Vergleich zum konventionellen? Ich glaube, da muss uns vielleicht der Professor Hess auch, glaube ich, noch mal helfen. Aber vielleicht erst mal zu Ihrem Hof hier, zum Luzernenhof, Herr Suppenkämper.
Ja, also wir gehen davon aus, mit diesen 185 bis 200 Haushalten, dass wir 500 Menschen dahinter haben, die von diesen Lebensmitteln essen. Eben, wie ich anfangs sagte, auch etwa zur Hälfte von ihrem Bedarf über den Luzernenhof decken. Und wir haben ja jetzt diesen Kreislaufgedanken auch angeschaut und das ist im Kontext von diesem Kreislauf. Wenn man jetzt konventionelle Landwirtschaft anschaut, dann ist per se schon in diesem Begriff drin, dass man Stickstoff von außen, Luftstickstoff synthetisiert, dem Acker zuführt. Das heißt, man hat den Kreislauf verlassen. Dann kann man natürlich Dinge erzeugen, die die Natur aus sich heraus nicht erzeugen kann. Und zu welchen Schwierigkeiten das geführt hat, ökologisch und in der Biodiversität und auch im Klima, das wissen wir.
Genau, ich hoffe, das ist damit ein bisschen beantwortet worden, die Fragen. Gemeinsam planen, die Ernte teilen, wie solidarische Landwirtschaft funktioniert. Das ist unser Thema gewesen heute Vormittag. Wir haben hier die Arbeit des Luzernenhofes in Buggingen in der Nähe von Freiburg vorgestellt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster und es geht weiter aus Köln mit Umwelt und Verbraucher.
Deutschlandfunk. Agenda.